Hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Jesus, danke, dass wir diesen Kontakt gekriegt haben zu Martin, Herr. Danke, dass du echt schon viel in uns hinein investiert hast. Und ich bete mir, dass du ihn jetzt hier segnest beim Predigen, bitte, dass es ihm Spaß macht und dass es genauso einfach und locker ist wie in so einer eigenen Gemeinde. Und dass er uns das sagen kann, irgendwie was auf deinem Herzen ist für uns als Gemeinde. Und Jesus, ich bin echt gespannt darauf. Irgendwie, ich weiß, dass er ein weiser Mann Gottes ist und ich freue mich auf das, was er zu sagen hat. Und bete einfach, dass du uns offene Herzen gibst und offene Ohren, dass wir alles davon aufnehmen und annehmen können, was du uns sagen möchtest. Amen.
Danke für die netten Worte. Muss ich es einschalten oder macht ihr das?
Eins, ich danke für die gute Begrüßung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wir haben am Wochenende in unserer Gemeinde
Ferienzeit. Wir machen Weihnachten und im Sommer einfach die Bude zu und schicken die Leute in Urlaub. Und von daher freue ich mich, das Wochenende hier zu sein, heute Abend und am Sonntag. Ganz kurz vielleicht noch zu meiner Person. Ich komme aus dem Raum Erkrath. Das ist ein Vorort von Düsseldorf. Dürfte bekannt sein, die Stadt, vor allen Dingen die Altstadt. Und ich bin seit 20 Jahren jetzt dort Pastor. Habe vorher Theologie studiert. Dann hatte ich auch in meinem normalen Leben auch einen normalen Beruf als Orthopäde. Und bin jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren Pastor. Zu mir gehören noch 4 Kinder. Meine Tochter zeige ich euch gleich. Und 3 Jungs, die über ihr sind im Alter von 24 bis 30, glaube ich, das letzte Mal gesehen habe. Ansonsten bin ich begeisterter Motorradfahrer und noch begeisterter Schalke-Anhänger. Eben fielen da schon so 2 dumme Vereine hier. Von daher muss ich das noch kurz erwähnen, dass es auch noch andere Vereine gibt hier im Ruhrgebiet. Noch genieße ich die Tabelle heute Abend. Wir stehen noch vor den beiden, vor allen Dingen auch noch vor Bayern. Aber morgen Abend kann alles anders sein. Wenn man so überlegt, der Storch hat mich eingeladen und ich habe ihn gefragt, soll ich mit Zuckerbrot oder Peitsche kommen? Was brauchen die Leute? Soll ich Hardliner spielen? Soll ich was Nettes sagen? Ein paar Streicheleinheiten theologischer Art? Er hat gesagt, mach, was du willst, wird richtig sein. Und dann überlegt man doch schon, was man machen soll. Es gibt viele Themen, die mich selbst interessieren zurzeit, Dinge, die ich wichtig finde. Und ich höre dann immer so ein bisschen auf mein Herz und frage einfach nach, was dran ist. Und so habe ich ein Thema gewählt, was jeden Einzelnen heute Abend ansprechen kann. Es gibt ja auch so Themen, wo man sagt, ja gut, da habe ich nur den und den Bereich berührt und andere Leute saßen hier und sagen, wovon redet der eigentlich? Das Thema heute Abend dürfte jeden angehen. Es gibt in der Bibel, wenn man die Bibel liest, manchmal Themen, da fragt man sich, wie kann das zusammengehören? Man liest etwas und es scheint sich zu widersprechen. Der Verstand fängt sofort an zu arbeiten und sagt, das kann nicht sein. Entweder ist es so oder ist es so. Ein Paradebeispiel ist immer das Wesen Gottes. Wenn Gott sagt, du sollst mich lieben und du sollst mich fürchten, dann sagt unser Verstand, das geht nicht. Entweder ich liebe Gott, dann habe ich aber keinen Schiss vor ihm, dann muss ich ihn auch nicht fürchten. Oder aber ich fürchte Gott, aber dann ist es unmöglich, ihn zu lieben. Wenn ich jemanden fürchte, dann kann ich ihn nicht von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele lieben. Also das widerspricht sich und man fragt sich immer wieder, was ist dran, was ist richtig? Und das Thema, das ich heute gewählt habe, handelt von Kindsein und lautet Kind bleiben oder Kind werden und trotzdem erwachsen werden. Und genauso würden wir denken, das geht nicht. Entweder bin ich Kind, die meisten von uns sind es nicht mehr, und ich bin auf dem Weg, jetzt erwachsen zu werden, und ich habe auch keinen Bock, zurückzugehen. Und genau das ist eine Spannung in der Bibel, und über das möchte ich heute mit euch, mit dir nachdenken, was das heißt. Kind sein und Kind bleiben. Bin ich schon irgendwo drauf? Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Fortan zum Tippen. Ja, schaut mal, das ist meine Tochter. Und das ist so das Thema, die beiden Bilder fielen mir ein. Das ist sie mit links, da war sie, glaube ich, 2. Das war das Alter, wo wir nach Erkrath gekommen sind. So alt war sie da. Und rechts, das Hochzeitsbild, vor 3 Wochen durfte ich sie in die Gemeinde reinführen und musste sie dann abgeben an einen Mann, obwohl sie mir immer früher versprochen hat, ich werde nur dich heiraten. Aber gut, Zeiten verändern sich und sie ist älter geworden, sie ist jetzt, ich glaube, 23, ja. Wie kann das sein? Kind sein, schönes Kinderbild, und dann erwachsen werden. Der Text, den ich euch ausgesucht habe, steht in Matthäus 18, eine recht bekannte Story. Das ist die Geschichte, wo die Jünger mal wieder ein Problem haben. Sie hatten ja eine Menge Probleme. Sie waren vom Alter her ja Teenager. Der Einzige, der wahrscheinlich über 20 war, war Petrus. Die anderen waren alle so zwischen 16 bis 18 Jahre, die Jünger, als Jesus sie berufen hat. Und die hatten eine Menge Fragen, eine Menge Ideen, eine Menge Zweifel und sind immer wieder zu Jesus gerannt und haben ihn immer wieder gefragt. Und manchmal hatten sie ein und dieselbe Frage immer wieder auf dem Herzen. Und das war, da schien sie sehr zu bewegen, wer ist eigentlich am wichtigsten von uns? Wer hat eigentlich am meisten Bedeutung? Wer ist der Wichtigste? Wäre auch mal interessant hier zu überlegen, in dem Raum hier, weiß ich nicht, wie viele Leute hier zusammen sind, 40, 50 Leute, wer hat eigentlich am meisten Bedeutung? Auch in dieser Gemeinde hier. Sind es die, die auf der Bühne sind? Sind es die hinter der Theke? Sind es die in der Technik? Wer hat am meisten Einfluss? Ist es Storch? Ist es Wolfgang? Wer hat die meiste Bedeutung? Oder sind wir alle auf einer Ebene? Vielleicht seht ihr euch die Frage nicht, aber die Jünger hat es damals interessiert. Immer wieder haben sie überlegt, wer hat eigentlich vor Gott größte Bedeutung? Wer ist am wertvollsten? Wen schätzt Gott am meisten? Und so haben sie oft diskutiert über diese Frage. Und hier trauen sie sich mal, an Jesus ranzugehen. Sie haben auch ab und zu das mal im Geheimen so gesprochen. Und als Jesus dann ein paar Stunden später zu ihnen kommt und sie fragt, worüber habt ihr die ganze Zeit eigentlich hier getuschelt und geredet? Habt ihr eine nächste Gebetsnacht vorbereitet? Da stehen sie da rum und sagen, nee, nicht ganz so. Und dann steht im Text einfach, sie hatten sich mal wieder gestritten, wer der Größte unter ihnen sei. Und so kamen sie eines Tages zu Jesus und fragten ihn diese Frage, wer hat eigentlich im Reich Gottes die meiste Bedeutung? Wer ist der Größte? Wer wird das sein? Und Jesus ging wahrscheinlich diese Frage irgendwann mal auf den Senkel. Und er hat gesagt, ich muss denen das beibringen. Sie können natürlich nach Größe fragen, aber ich muss ihnen beibringen, wie Gott Größe sieht. Was für Gott am wichtigsten ist. Und so nimmt Jesus ein Kind, so heißt es dann, Jesus rief ein Kind herbei. Im Griechischen steht da das Wort Paidion, das ist ein, wir würden sagen, Vorschulkind. Das war ungefähr ein Jahr, konnte wahrscheinlich gerade stehen und war aber noch nicht in der Schulausbildung, also ungefähr zwischen 1 und 4 Jahren ungefähr. So ein Kind nimmt Jesus sich. Das Wort steht da. Und er stellt ihn in die Mitte und sagt, Amen. Damit wollte Jesus immer sagen, Leute, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Luther übersetzt immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, das sage ich euch. Wenn ihr, und er redet jetzt zu diesen, seinen Nachfolgern, also nicht zu den anderen, sondern zu uns, zu Menschen, die Jesus nachfolgen. Wenn ihr nicht umkehrt und wie Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Also Jesus verbietet nicht und sagt, hört auf mit dieser blöden Gerede über Größe, sondern er sagt, wenn du groß sein willst im Himmel, wenn du Bedeutung vor Gott haben willst, auch in der Gemeinde, dann fang an umzudenken und dann werde wie ein Kind. Und nochmal, er stellt so ein Kind, haben wir heute Abend so ein Kind hier? Nee, ne? Hat einer seins mitgebracht oder so, dann könnten wir jetzt mal in die Mitte stellen. Denn es wird heute Abend noch wichtig sein. Wenn ihr nicht werdet, und er spricht ja zu Teenagern, zu Jugendlichen, das waren schon junge Männer in dem damaligen Alter, wir würden heute sagen Jugendliche. Er spricht zu ihnen, die jetzt diesem ganzen Kindsein entwachsen sind. Und er sagt, Leute, wenn ihr nicht anfangt umzudenken, wenn sich nicht hier in eurem Kopf irgendwas tut, wenn ihr unter eurem Pony nicht umdenkt, dann kriegt ihr überhaupt Probleme, ins Reich Gottes zu kommen. Von daher ist diese Frage schon wichtig, wie kann man denn werden wie ein Kind? Da muss was in euch passieren, sagt Jesus. Und wer nicht bereit ist, wer so wird wie ein Kind, wer wieder anfängt, über ein Kind nachzudenken und sagt, ich möchte wieder so werden, der hat wahre Größe. Und deshalb werden wir gleich darüber nachdenken, wie Kinder sind. Der ein oder andere von euch wird das vergessen haben. Als ich Kind war, das war lange, lange im letzten Jahrtausend. Also das ist schon sehr, sehr weit zurück. Und vielleicht erinnerst du dich auch nicht mehr daran, wie du in dem Alter von 1 bis 3 warst. Deshalb muss ich dir noch ein paar Dinge erzählen, damit du weißt, wie du werden sollst. Und jetzt kommt der Widerspruch. Ich lese einen Text noch dazu, auf den kommen wir am Schluss. Paulus, ein Apostel, ein Anhänger Jesu, er schreibt etwas, was scheinbar im völligen Widerspruch steht. 1. Korinther 13, in seiner E-Mail an die Korinther schreibt er, als ich ein Kind war, er war auch mal jung, gibt er auch zu, da redete ich wie ein Kind und ich habe auch gedacht wie ein Kind und ich war 9-mal klug wie ein Kind. Habe also damals schon gedacht, ich wüsste alles. Als ich aber ein Mann wurde, dann tat ich ab, was kindlich war. Jesus sagt den Jüngern, Leute, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, dann kommt ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes. Und Paulus sagt, ja, das war ich mal früher. Ich war auch mal Kind. Aber als ich jetzt erwachsen wurde, dann tat ich ab, was kindlich ist. Und die Frage ist, wer hat recht? Kann man Kind werden und trotzdem erwachsen werden? Oder Kind bleiben und trotzdem erwachsen werden? Wie passt das zusammen? Das ist einfach eine Sache, die auf den ersten Blick sehr schwierig ist. Gucken wir uns erstmal an, das, was Jesus meinte. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Ich führe uns mal ein paar Sachen nochmal. Ich musste auch nochmal drüber nachdenken, wie meine Kinder so waren und wie ich wahrscheinlich damals auch war. So ein paar Dinge, wie kleine Kinder sind. Und ich wünsche dir, dass du immer diesen Satz von Jesus hörst. Egal, setz mal deinen Namen da ein. Wie sieht das bei dir aus in deinem Leben? Wenn du nicht wirst, wie? Ein paar Sachen, die kleine Kinder sind. Zum Beispiel, kleine Kinder in diesem Alter sind absolut radikal abhängig. Ich habe mal einen Film gesehen, wo Tiere und den Menschen gegenübergestellt wurde. Und es wurde gesagt, in der Tierwelt gibt es kein Tier, was so unsicher und so lebensunfähig ist wie der Mensch am Anfang. Der Mensch braucht ungefähr 1 Jahr, bis er gerade mal auf den Beinen so richtig steht. Ich weiß, du hast das mit 10 Monaten schon geschafft, aber normalerweise so 1 Jahr und ist trotzdem immer noch in dem Alter völlig abhängig von Erwachsenen. Wenn du ein Kind in diesem Alter irgendwo in Remscheid oder in Erkrath oder in Düsseldorf oder am Rhein irgendwo stellst und sagst so, sieh zu, wie du nach Hause kommst, es würde rettungslos sein. Es hat keine Chance in diesem Alter. Es ist absolut abhängig von Führung und Leitung, dass deiner ist, an die Hand nimmt, auf den Arm nimmt, tröstet, bewahrt, schützt. Absolute Abhängigkeit. Was Kinder weiterhin auszeichnet, ist ein absolutes Urvertrauen. In dem Alter weiß ein Kind, mein Papa, meine Mama natürlich auch, aber Papa ist wichtiger an dem Punkt, Papa kann alles. Ob es der kläffende Nachbarshund ist oder das zerbrochene Spielzeug oder die laufende Nase, egal was es ist, ich brauche nur zu Papa zu gehen, Papa kann alles. Erst wenn es älter wird, merkt es natürlich Schritt für Schritt, dieser Erwachsene kann auch nicht alles. Und wenn der dann mal am Computer erst einmal sitzt, dann wird das Kind merken, er kann überhaupt nichts. Aber das kommt später. In dem Alter ist noch absolutes Urvertrauen da. Das einfach kein Problem. Ich habe eine Not oder ein Problem. Ich weiß, wo Papa ist, oder ich weiß auch nicht. Oder ich rufe an oder ich rufe die Mama an. Kein Thema. Ein weiterer Wesenszug ist Sorglosigkeit. Also die Kinder wissen, da ist einer für sie da, das wissen sie intuitiv. Ein Kleinkind in dem Alter liegt nicht morgens im Bett und grübelt und sagt, boah, wie wird der Tag heute? Oh, wer kommt da und macht mir gleich die Windel hier weg? Werde ich auch genug zu essen kriegen? Ist da irgendeiner, der überhaupt kommt? Macht es nicht. Ein Kind in normalen Umständen, natürlich wissen wir auch Kinder so in Somalia und so in solchen Gegenden, das sind nicht normale Umstände, für Afrika vielleicht. Aber so in normalen Umständen ist dein Kind einfach sorglos. Es ist da, es macht morgens die Augen auf, viel zu früh, jedenfalls für die Eltern. Und ehe man sich versieht, schaffen sie es aus dem Bett zu kommen und dann sagen sie, hey, bin ich, was kostet die Welt? Und dann gehen sie in den Tag rein und bis zum Abend sind sie einfach da. Absolute Sorglosigkeit. Sie machen, gucken nicht erstmal den Aktienkurs morgens nach und ob irgendwie ihre Melupa-Aktien gestiegen sind oder irgendwas runtergegangen ist. Irgendwo, sie haben eine absolute Sorglosigkeit, wie sie das Leben genießen. Ehrlichkeit. Du kannst einem Kind in diesem Alter in die Augen gucken und du weißt, wo du dran bist. Entweder es lacht und dann ist es fröhlich oder es weint und dann ist es traurig. Ein Kind in dem Alter kann dich nicht anlächeln und im Herzen weinen. Das geht nicht, das können sie später. Und in dem Alter sind sie absolut, sie sagen auch, was sie denken. Und sie sind da oft manchmal auch sehr peinlich für Erwachsene, weil sie alles rauslassen. Wie so der Kleine, der zu seinem Vater, zur Oma sagt, Oma, steh mal auf. Sagt sie, warum denn? Ja, der Vater sagt immer, du sitzt auf dem Geld. Das ist so typisch Kind. Oder ein Sohn von einem Pfarrer soll mal gebetet haben, er musste beten fürs Mittagessen und es gab Spinat und Spinat hasste der wie die Pest. Das mochte der überhaupt nicht, aber er musste beten dafür. Und dann hat er gebetet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, dann siehst du, was du uns bescheret hast. Das machen Kinder. In dem Alter, sie lassen Dinge einfach raus, sie sind einfach ehrlich. Sie können auch in dem Alter montagmorgens durch den Aldi oder beim Edeka die tollsten Lieder, die sie sonntags in der Kinderstunde gelernt haben oder an der Fleischtheke das Blut des Lammes irgendwie rühmen. Das ist für sie absolut kein Problem. Ehrlichkeit ist ein Thema. Erst später fangen sie an, diese geteilte Welt nach außen und nach innen. Noch zwei Sachen, sie sind lernbereit. Was Kinder in dem Alter lernen, ist unglaublich. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr dran. Du hast vieles intuitiv gelernt. Sie lernen, auf diesen beiden Beinen zu stehen. Und sie lernen, diese Beine zu benutzen. Sie lernen, laufen. Sie lernen, an alles ranzugehen. Sie lernen, zu reden. Sie lernen, tausend Fragen hinterher zu stellen. Ständig, warum, wieso. Also sie sind unglaublich lernbereit. Sie machen viele Fehler. Sie fliegen oft hin. Auch wenn sie Fahrradfahren lernen oder Laufrad oder egal was. Aber sie stehen wieder auf. Ich habe noch nie einen erlebt, der dreimal hingeflogen ist und gesagt hat, ey, ich bleibe jetzt hier liegen, bis ich 18 bin, dann mache ich gleich Führerschein. Das ist alles viel zu anstrengend. Ich mache alles in einem Aufwasch. Sie werden von dem Moment, wo sie auf dem Bein stehen, bis später zum Führerschein, werden sie einfach viele Erfahrungen machen. Und sie lernen und sie lernen und sie lernen. Das ist unglaublich bei einem Kind. Noch eine Sache. Sie sind vergebungsbereit. Also diesen Satz, mit dem spiele ich nie nochmal, da gehe ich nie wieder hin, den hört man permanent von Kleinkindern. Und später, 10 Minuten später, sitzen sie Herz und Herz vereint zusammen im Sandkasten, war kein Thema. Ein Kleinkind kann in dem Alter nicht sagen, ey, der hat mir vor 3 Wochen die Schippe geklaut, deshalb haue ich dem jetzt mal mit meinem Förmchen auf den Kopf oder ich räche mich jetzt. Wenn Dinge ausgesprochen sind durch irgendeinen Ringkampf oder eine kurze Tobeszene, dann ist das auch vorbei. Sie können nicht nachtragen. Es ist unmöglich für ein Kind in diesem Alter. Und das Letzte, was mir zu Ihnen eingefallen war, sie suchen gerne die Nähe von Vater oder Mutter. Also man kann noch so ein super geniales Kinderzimmer im ersten oder zweiten Stock haben. Da, wo die Mutter ist oder wo der Vater ist, da spielen sie. Da wollen sie sich aufhalten. Und es ist fast eine Strafe, wenn die Mutter sagt, geh nach oben spielen. Sie nehmen die Küche oder das Wohnzimmer, sie rennen hinter dem Staubsauger her. Es ist einfach, sie suchen eine Nähe. Und wenn Papa oder Mutter, je nachdem, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, da fliegen sie drauf. Da sagen sie nicht, oh, der kommt schon wieder, ist ja schon wieder so spät, dass der schon wieder nach Hause kommt. Das kommt alles später. Aber in dem Alter suchen sie die Nähe und auf dem Schoß des Vaters oder der Mutter zu sitzen oder der Beziehungsperson, das ist einfach für sie genial, das brauchen sie. Danach sehen sie sich. Verstehst du, wenn Jesus sagt, hey, wenn du nicht wirst wie ein Kind, wenn du nicht umdenkst, wenn du nicht in manchen Punkten deines Lebens sagst, ich habe mich an dem Punkt weiterentwickelt, ich bin erwachsen geworden und Gott sagt, das will ich gar nicht. Gott nennt uns ja in der Regel seine Kinder und wir nennen uns auch Kinder Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr euch hier nennt. Wir nennen uns bei uns nicht Angestellte Gottes oder Sklaven Jesu. Wir sind aber Kinder Gottes. Und ich möchte dir einfach mal zeigen, was das heißt, was deine Identität ist, dass Gott dir erlaubt, du darfst so werden, du darfst so bleiben. Und meistens müssen wir es wieder werden. Wir haben diese Dinge verloren. Vieles von dem, was ich gerade aufgezeigt habe, haben wir verloren. Und wir strengen uns unheimlich an in unserer Beziehung zu Gott. Und Gott sagt, du wirst vom Alter her natürlich erwachsen. Und da kommt auch eine Reife rein, da komme ich am Schluss nochmal drauf. Aber du sollst vom Wesen her, vom Kindlichen, sollst du immer bleiben wie ein Kind. Und wenn du es verloren hast, sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wieder wie die Kinder, dann kriegt ihr Schwierigkeiten in eurer Nachfolge. Lass uns nochmal gucken. Moment, ich muss mal gerade nochmal... War ich an dem Punkt? Oder kommen die gleich? Ich gehe nochmal einen Moment ein bisschen zurück. Ich gehe nochmal hier hin. Genau, da wollte ich hin. Genau, nochmal die Wesenszüge. Was sagt dieses Wort dir in deiner Beziehung zu Gott? Abhängigkeit. Ich denke, ihr seid es gelehrt worden. Je weiter du mit Christus lebst, je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr wirst du abhängig von ihm. Christsein bedeutet nicht, wir entwickeln uns von einer hundertprozentigen Abhängigkeit. Wenn ich mich bekehre, dann brauche ich Jesus 100%. Und wenn ich dann 10 Jahre, 20, 50 Jahre Christ bin, dann brauche ich nur noch 20%, weil ich weiß ja, wie man als Christ lebt. Was ist mit der Abhängigkeit? Jesus hat einmal den Satz gesagt, selig sind die absolut Armen, die geistlich Armen, die nichts drauf haben, die wirklich wissen, ich bin unheimlich abhängig von Gott. Ich habe mit einem älteren Mann gesprochen, er war über 80 schon, und er war von Jugend an Christ, und er sagte, du weißt du, Martin, ich bin so lange mit Gott unterwegs. Aber ich weiß, wenn Gott mich mal einen Tag loslassen würde, mal einen Tag mich alleine laufen lassen würde, ich wäre rettungslos verloren. Ich habe ihm damals das nicht so geglaubt. Ich habe gesagt, okay, nach 60 Jahren Christ sein, da musst du doch einen Tag schaffen. Aber der hatte etwas begriffen. Ich meine, der war 85, da hast du doch keine Probleme mehr mit irgendwelchen Versuchungen. Aber hatte der wohl. Er hatte begriffen, dass er sagt, ich bin abhängig, radikal, und das bleibt, bis ich bei ihm bin, von diesem Jesus. Ich frage dich nach deinem Urvertrauen. Hast du noch Vertrauen in Gott? Ich weiß nicht, was du zurzeit oder in den letzten Monaten erlebt hast, erleben musstest. Ich begegne immer wieder Menschen, die einfach sagen, ich kann dem nicht mehr vertrauen. Vertrauen ist ja das gleiche Wort wie Glaube. Und so, ich glaube an Gott, das fällt uns sehr leicht zu sagen, ja, ich glaube noch an Gott. Aber ich vertraue Gott. Heißt, ich kenne ihn. Und obwohl ich oft nicht verstehe, was der so zulässt und warum der dies und jenes zugelassen hat, ich vertraue ihm. Ohne Urvertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ein Bibelvers aus Hebräer. Deshalb müssen wir das unbedingt wieder lernen. Wenn du kein Vertrauen mehr in Gott hast, dann bist du hoffnungslos. Dann fängst du an zu schwimmen. Dann musst du dir selbst vertrauen, und das kannst du ganz vergessen. Dieses Urvertrauen ist so wichtig. Dieses Wort wird oft so als Bedrohung angesehen, ohne Vertrauen oder ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, so als wenn der so mit Fleißkärtchen um sich wirft, sagt, wer mir vertraut, der ist gut bei mir. Es geht darum, dass du in der Beziehung zu Gott leben musst, und ohne Vertrauen ist das nicht möglich. Ich kann mit meiner Frau, wir sind über 30 Jahre verheiratet, ohne Vertrauen ist da nichts drin. Wenn sie Dinge sagt und ich vertraue ihr nicht oder sie mir, dann ist unsere Beziehung nicht möglich. Urvertrauen, wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Wie ist das mit den Sorgen im Augenblick in deinem Leben? Gibt es jemand hier, der Sorgen hat? Einer. spreche jetzt nur für dich. Nein, wir kennen wahrscheinlich so diese Bibelstellen, die manchmal so als Konfirmationssprüche, Taufsprüche, Bekehrungsverse sind. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgt euch um nichts. Da stehen immer so imperative Sorgen, sind ja verboten. So diese angstmachenden Sorgen. Aber wie sieht das tatsächlich aus, wenn wir ehrlich sind? Wie oft liegen wir im Bett morgens und grübeln, wie der Tag wird? Wann ich endlich einen Job kriege? Wie lange meine Beziehung noch hält? Wie das mit meinen Eltern weitergeht? Ob ich den Beruf schaffe? Wie das mit den Finanzen ist und wie ich meine Schulden abtrage und so weiter. So viele, auch Christen, haben ihre Sorgen zu Gott erhoben. Sie beten ihre Sorgen an. Die Sorgen sind allgegenwärtig. Wie ist das mit dieser Sorglosigkeit? Kenne ich da noch etwas und sage, da ist einer, der für mich sorgt. Und das ist nicht nur ein theoretisches Bekenntnis, sondern das Wissen. Bei ihm ist einfach alles möglich, was bei mir unmöglich ist. Manchmal muss man sich wirklich wieder neu dazu aufraffen, meine Sorgen, ich werfe sie jetzt auf dich und dann nehme ich sie nicht wieder mit nach Hause, sondern ich lasse sie da. Wie ist es mit der Ehrlichkeit in deinem Leben? Wollen wir schnell weitermachen? Im Leben eines Christen geht so viel kaputt oft, weil wir es nicht gelernt haben, ehrlich zu sein miteinander. Wir werden gefragt, wie geht's dir? Oh, danke gut, bestens. Dir? Ja, danke gut, bestens. Und es geht schon lange nicht mehr bestens. Die Beziehung wackelt. Meine Beziehung zu Gott existiert kaum noch. Und wir versuchen, ein Spiel zu spielen. Und wir sind so ein erlöster Club und denken, ey, was mir letzte Woche passiert ist, das kann ich hier keinem erzählen. Das sind alles so Heilige, da passiert sowas nicht, auch im Kultschock nicht. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde erst recht nicht, das sind alle gestandene Christen. Wo gehst du hin mit deinem Problem? Mit Suchttendenzen, mit Unehrlichkeit, mit deiner Aggression, mit deinem Neid und so. Ehrlichkeit ist so wichtig, zu einem Menschen zu sagen, ey, lass uns mal reden. Mir geht's scheiße, Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Wenn wir so miteinander umgehen, da wird der andere uns nicht den Kopf waschen, sondern er wird hoffentlich hier dir die Füße waschen. Er wird dir dienen, er wird dir helfen. Sagt, komm, wir setzen uns zusammen. Sprich dich aus, kotz dich aus. Rede mal das, was in deinem Herzen ist. Also wir machen ja auch als Christen so viele fromme Worte. Und Gott sagt, ich will wissen, was in deinem Herzen ist. Schüttet euer Herz vor mir aus. Psalm 62. Und da kommen oft ganz andere Worte raus. So dieses, ich finde das einfach so gemein. Warum geht es dem immer gut und mir geht es so blöd? Oder Gott einfach mal zu sagen, ey, hau doch mal dem Nachbarn ordentlich auf die Schnauze. Oder meinem Chef, der ist so vorlaut immer. Das ist ehrlich, was deinem Herzen ist. Du kannst auch biblisch nach Luther beten, zerschlage der gottlosen Zähne, ist das Gleiche. Ist nur ein bisschen frommer ausgedacht. Aber die Leute haben ehrlich gerungen und haben diese Dinge gesagt. Und wir müssen lernen, vor Gott ehrlich zu werden. Denn er sieht unser Herz an und hört nicht auf unsere Worte in erster Linie, sondern er schaut, was wir drin haben. Lernst du noch? Oder hast du aufgegeben? Gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, das schaffe ich nie? Wo du dich festgelegt hast, wo du irgendwo dich selbst abgeschrieben hast. Krieg ich nie hin. Ich habe so oft versucht. Der Teufel reibt sich die Hände, wenn Christen sagen, ich lasse das sein. Ich wollte immer so werden wie Storch, aber ich schaffe das nicht. Ich wollte immer so werden wie der und der. Oder ich habe mich angestrengt und ich habe es auch ernst gemeint. Und du bist immer wieder in den Dreck gefallen. Du hast immer wieder versagt. Und da ist ein Gott, der sagt, ey, komm. Hinfallen ist nicht schlimm. Liegen bleiben, das ist schlimm. Lernbereit. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, gibt es da etwas, was du lernst und sagst, ich habe blutige Knie. Ich habe mir die Nase aufgeschlagen. Ich bin so auf den Sackgassen gerannt, immer vor die Wand gerannt. Und Gott würde sagen, komm, ich will dich leiten und führen den Weg, den du gehen sollst. Wir machen weiter. Gib nicht auf in deinem Leben. Schmeiß die Brocken nicht einfach hin. Lernbereit. Kleine Kinder, die lernen das. Und wir dürfen an der Hand eines unglaublichen Vaters diese Schritte gehen. Bleibt noch Vergebungsbereitschaft. Gibt es irgendeinen Menschen in deinem Leben, der dürfte jetzt nicht da hinten zur Tür reinkommen? Ohne dass du da, gibt es einen Notausgang da hinten oder so? Du da verschwindest oder dem sofort an die Gurgel gehst. Gibt es jemanden, den du hasst? Gibt es jemanden, wo du sagst, lass mich, ich darf nur nicht an diesen Namen denken? Du wirst das klären müssen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Seelsorge mit Menschen beschäftigt. Und an diesem Punkt ist ein ganz wichtiger Prozess. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Gemeinden Jesu heute nicht mehr existieren, weil Christen das nicht praktiziert haben, weil sie erwachsen geworden sind. Da war mal irgendwas, vor 10 Jahren, 20 Jahren, keiner weiß mehr genau, aber irgendwas war da mal. Und seitdem gehen wir da nicht mehr hin. Und seitdem reden wir nicht mehr. Und wenn der predigt, gehe ich raus. Es ist unglaublich, was in der Gemeinde an diesem Punkt gemacht wird. Kinder gegen Eltern, Eltern gegen Kinder, Leiter gegen Leiter. Vergebungsbereitschaft. Der Petrus hat ja einmal diese Frage gehabt, Chef, wie oft muss ich so meinen Kollegen vergeben? Wie oft? Du kennst ja hier meine ehemaligen Arbeitskollegen. Kennst du diese neue Truppe, die du zusammengestellt hast? Kennst meine Schwiegermutter, hast sie geheilt, ohne mich zu fragen? Du kennst ja mein ganzes Umfeld. Wie oft muss ich einem Menschen vergeben, der mich nervt? Der mir querkommt, der mir an Karren pinkelt? Wie oft muss ich verzeihen? 7-mal? Und das war ein Deal. Also der Jude hat immer nur 3-mal vergeben. 7-mal ist schon mehr als das Doppelte. Und Jesus sagt, komm, hör auf zu rechnen. 70 mal 7 mal 70 mal die Vollzahl. Du brauchst gar nicht rechnen. Vergebungsbereitschaft ist wichtig. Ich habe Menschen durch Monate begleitet, durch harte Prozesse. Wir reden hier von Dingen, nicht, dass dir einer mal einen Parkplatz weggenommen hat, sondern von Dingen, wo jemand in dein Leben echt Scheiße gebaut hat. Aber das ist etwas, was wir lernen müssen. Ohne Vergebung wirst du bitter, wirst du hart, kommst du nie weiter. Da kannst du deine Krankenkasse in den Wahnsinn treiben und deinen Therapeuten reich machen, wenn du an diesem Punkt nicht kommst. Und Jesus sagt, lern wie ein Kind, dass du wieder einem Menschen eine Chance gibst und nicht nachträgst. Der letzte Punkt bei den Kindern ist einfach Suche nach Nähe. Wann warst du letzte Mal bei Gott auf dem Schoß und hast, ohne was zu brauchen, ohne zu sagen, Papa, ich brauche noch das und das und das, ohne dieses Herr segne mich. Einfach mit Jesus eine Tasse Kaffee trinken, einfach ohne irgendwas zu wollen, die Nähe mit ihm suchen. Oder hast du immer das Gefühl, wenn du in sein Büro kommst, oh, da gibt es wieder Forderungen. Dann guckt er erstmal auf den Katalog, hey, was war da am Montag wieder? Wo warst du gestern Abend wieder? Gott sehnt sich nach Nähe. Wenn ich früher nach Hause kam, ich war viel im Reisedienst unterwegs, und das war mit das Schönste, auf dem Hof zu fahren, die Tür geht auf und die Kinder kommen raus. Und ich hatte nie das Gefühl, so nach dem Motto, oh, jetzt die auch noch. Sondern, ja, einfach Nähe. Das ist das, was wir brauchen, wonach Gott sich sehnt. Also vielleicht ist da irgendetwas in deinem Leben, wo du sagst, mit den Sorgen, da muss ich mal hingucken. Die sind mir echt zu mächtig im Augenblick. Such das Gebet. Sprich Menschen an. Vielleicht ist es das Thema Vergebungsbereitschaft. Vielleicht sagst du, ich komme an einem Punkt in meinem geistlichen Leben nicht weiter. Vielleicht ist es das Thema Lernen, dass du irgendwo resigniert hast. Irgendwo hier rumhockst, dein Gabenprofil ist genial, aber du hast gesagt, ich mache das nicht mehr. Hast vielleicht Kritiken gekriegt, die unangemessen waren. Hast versucht und Leute haben dich ausgelacht. Egal was, vielleicht musst du neu sagen, ich möchte lernen. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, nenn das nicht als Drohung, sondern als eine Einladung. Du darfst Kind werden. Natürlich, und damit schließe ich Paulus. Diesen Satz müssen wir noch bringen. Was Paulus hier meint. Er meint das, was da kindlich heißt. Ich tat ab, was kindlich war. Richtig übersetzt werden muss es wie kindisch. Es gibt auch kindisches Verhalten im Sinne von Unreife. Das müssen wir ablegen. Aber das andere müssen wir lernen. Und das Blöde ist, wir verlernen dieses Kindliche, was ich am Anfang sagte. Diese Wesenszüge verlernen wir. Die Wesenszüge eines Kleinkindes, die kindischen Dinge, die verlernen wir oft nicht. Zum Beispiel Egozentriertheit. Das ist ein kindisches Zeichen. Ein Kind denkt nur an sich. Ich. Ein Kind will nicht von sich aus teilen, das muss man ihm beibringen. Und es gibt Menschen, die lernen das ihr ganzes Leben nicht. Die sind so egozentriert. Ich. Auch als Christen. Es geht nur um mich. Bringt mir nichts. Was soll ich denn da? Habe ich nichts von? Die kommen nie aus dem Alter raus, dass sie irgendwann mal sagen, der andere ist wichtig. Oder Gefühlsabhängige. Kennst du gefühlsabhängige Christen? Das ist kindisch. Mal so, total schwankend. Heute preisen sie den Herrn, morgen wieder, ach, ich fühle mich so weit von Gott entfernt. So, das ist die Abhängigkeit von Gefühlen. Das ist beim Kind normal. Ein Kind ist absolut abhängig von Gefühlen in dem Alter. Aber das müssen wir lernen, dass man unsere Gefühle unseren Entscheidungen folgen. Oder Trotzphasen. Kennst du Erwachsene mit Trotzphasen? So Kleinkinder, das kennen wir, die schmeißen sich auf den Boden, wenn sie nicht irgendwas kriegen, dann fangen sie an zu plären, fangen an zu schreien. Das sind so die Trotzphasen. Hast du schon mal einen Erwachsenen gesehen mit Trotzphasen? Mach du einen Scheiß doch alleine. Genau, kannst mich mal am Arsch lecken, ich mache überhaupt nicht mehr mit hier. Werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wenn das hier normal passiert, dann komme ich nicht mehr. Das sind Trotzphasen. Der eine fängt an zu brüllen, der andere verweigert sich. Bis ins Bett geht das. Ich lasse dich auflaufen. Du wirst schon sehen, ich werde schon meinen Willen kriegen. Bis dahin bleibt das Bett kalt. Das sind Phasen, Trotzphase ist, ich will meinen Willen durchkriegen. Und da können wir sehr, sehr kindisch sein, auch als Erwachsene. Und deshalb hat Paulus gesagt, früher war ich so. Und als ich erwachsen wurde, da tat ich das ab. Karthagen heißt, ich habe das abgelegt, ich habe das weggetan. Das kriege ich nicht alleine los. Diese Gefühlsabhängigkeit, diese Egozentriertheit, diese Trotzphasen, das kriegst du nicht alleine los. Da musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist Reife. Was Jesus gemeint hat, ist, werden wir ein Kind. Es fang an, das ist Urvertrauen, diese Sorglosigkeit, diese Vergebungsbereitschaft, die Lernbereitschaft, die Ehrlichkeit. Diese Dinge dürfen wir wieder lernen. Und deshalb denke ich, ist kein Widerspruch. Kind bleiben oder Kind werden und trotzdem reif werden, erwachsen werden. Ich würde gern für dich beten und dann eine kurze Zeit der Stille haben. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist an irgendeinen der Punkte. Und dass du ihm das sagst, Gott, ich möchte das wieder neu lernen. Es tut mir leid, also umkehren heißt ja Buße tun. Es tut mir leid, dass meine Sorgen mich so beschäftigt haben, dass ich nichts anderes mehr denken kann als an meine Probleme. Und es tut mir leid, dass ich einem Menschen gesagt habe, du bist für mich gestorben. Dir vergebe ich nicht, das verzeihe ich dir nie. Es gibt nur einen, der für dich gestorben ist und das ist der uns Vergebung rät. Lass uns zusammen beten. Vater, ich finde das genial, dass du uns erlaubst, wie Kinder zu bleiben, wie Kinder zu werden. Wir müssen das neu lernen. Ich muss das zuerst lernen. Ich danke dir, dass wir an deiner Hand einfach Kinder bleiben dürfen, Kleinkinder. Solche Paideons, solche völlig abhängigen Wesen. Und danke, dass es eine gute Abhängigkeit ist, dass du ein Gott bist, dem man wirklich vertrauen kann. Dass du uns ermutigst, ehrlich zu werden, auch voreinander. Dass du möchtest, dass wir lernen zu vergeben, da wo wir verletzt worden sind. Dass wir lernen und weiterkommen. Und ich bete, dass wir gleichzeitig Dinge, die uns von diesem kindischen Wesen noch angehen, wo wir nur an uns denken, dass wir auf unsere Kosten kommen. Oder wo wir in diesen Trotzphasen feststecken, wo wir immer unseren Willen durchdrücken wollen. Auch hier in der Gemeinde. Dass du uns davon befreist. Und wieder veränderst, wie ein Kind zu werden. Nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit, mit Gott zu reden und irgendeinen dieser Punkte ihm zu nennen. Jesus, ich möchte beten, dass wir Menschen werden, die wahre Größe haben und wahre Größe erlangen bei dir. Und eigentlich ist es sehr einfach, dass wir umdenken und werden wie Kinder. Und in dir haben wir einen genialen Gott, einen genialen Papa, einen genialen Vater mit so viel Geduld. Danke für deine Unterstützung und danke für die Hilfe, die du uns gibst. In Jesu Namen. Amen.